eine Partei muss stark genug sein, dass sie eine reale Gefahr für die Demokratie darstellt. Ich halte das für ein sehr problematisches Moment.
Recht interessant live. Die Salongespräche. Von und mit Stefanie Bayrich.
Herzlich willkommen zu Recht interessant live, den Salongesprächen mit Dr. Klaus von der Weiden und Jan-Helge Kestel. Ich freue mich sehr, dass ich heute zwei Präsidenten links und rechts neben mir sitzen habe. Und ihr könnt es ahnen, mit zwei Präsidenten wird es heute wahrscheinlich jetzt nicht um Trash-Talk und Trash-Themen gehen. Ich denke, wenn man so ein präsidiales Podium hat, dann geht es um die staatstragenden Themen, um Bedrohungen für den Rechtsstaat, Angriffe auf unsere Verfassung. Und genau darüber sprechen wir heute auch, über die Unabhängigkeit der Justiz und ihren Schutz. Es ist, ich glaube, gerade mal 8 Monate her, vielleicht wird es der ein oder andere von euch verfolgt haben, da gab es eine Sendung von Monitor. Da wurde ChatGPT gebeten, ein Drehbuch zu schreiben, das darstellen sollte, wie sähe es in unserem Land aus, wenn die AfD an der Macht wäre. Es wurde tatsächlich noch abgeglichen mit Wahlprogrammen, mit Faktenlage. Nichtsdestotrotz kam ein wirklich gruseliges Drehbuch raus. Ich werde die Folge mal in den Shownotes verlinken. Vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. Ein AfD-Staat haben wir zum Glück nicht. Wir haben aber leider 3 Bundesländer, in denen die letzten Wahlergebnisse doch durchaus Anlass zur Sorge bereiten. In Thüringen und Brandenburg haben wir jetzt die Situation, dass die AfD eine Sperrminorität hat. In Sachsen noch nicht, letztlich aber eine faktische. Denn da kann eine Blockade durch die AfD nur dann ausgeschlossen werden, wenn sich alle anderen komplett einig sind. Und ganz ehrlich, wie wahrscheinlich ist das? Und mit Blick auf Thüringen, ich habe extra nochmal nachgeschaut, im Speziellen bedeutet das, mit 32 von 88 Sitzen hat die AfD mehr als ein Drittel der Abgeordneten und kann damit wirklich wichtige Entscheidungen blockieren, die eben die Zweidrittelmehrheit erfordern. Und ich möchte heute darüber sprechen, welche Entscheidungen sind das denn? In welchen Bereichen betrifft uns das schon akut? Und dazu dachte ich, och, 2 Präsidenten kommen mir da gerade recht. Neben mir sitzt, ich habe es schon vorgestellt, Herr Dr. Klaus von der Weiden. Er ist Richter am Bundesverwaltungsgericht und Präsident des Thüringer Landesverfassungsgerichtshofes. Lieber Herr von der Weiden, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu plaudern.
Danke, freue mich auch. Muss gerade wegen der Vorrede auch eine Vorbemerkung von mir ausmachen, weil das Amt, das ich habe im Landesverfassungsgericht in Thüringen, mir natürlich Neutralität, Objektivität und Sachlichkeit vorgibt. Und das ist nicht nur eine Vorgabe, die ich zwangsweise zu erfüllen habe, um Befangenheitsprobleme zu vermeiden, sondern das entspricht auch meiner inneren Haltung, weil ich meine, dass die Demokratie immer im Wechsel der Zeit mal aus der einen Richtung, mal aus der anderen gefährdet ist und dass deshalb Maßnahmen zur Stärkung der Resilienz der Demokratie letzten Endes auch unabhängig von der aktuellen Gefährdungslage und von der Farbe, aus der sie kommt, getroffen werden müssen. Und deshalb werde ich heute auch die Partei, die jetzt schon genannt wurde, selber nicht nennen. Sie ist auch der Hauptarbeitgeber bei uns beim Landesverfassungsgericht. Und bitte auch schon, auch das war die Klammer gezogen, egal was die beiden anderen Gesprächspartner sagen, mir nicht jede Äußerung dann zuzurechnen, um eben die eben angesprochenen Befangenheitsprobleme zu vermeiden. Also insofern ist es für mich immer eine Gratwanderung. Ich mache relativ viel in Sachen Demokratie und Resilienz, aber es ist immer eine Gratwanderung und deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass ich vielleicht nicht ganz so knackig und pointiert mich äußern werde, wie das vielleicht der eine oder andere ohne diese Rahmenbedingungen tun kann.
Ich finde es völlig in Ordnung. Ich glaube, das erwartet auch keiner. Im Gegenteil, es ist ziemlich klar. Und ich bin ja auch noch da. Ich bin ja auch noch da, wenn es darum geht.
Deswegen sage ich es ja.
Und Deswegen habe ich ja noch jemanden an meiner Seite. Jan Helge, ich habe dich vorhin schon vorgestellt, den Lauschern da draußen noch nicht. Neben mir sitzt außerdem Jan Helge Kestel, Präsident der Kammer Thüringen. Und er war auch schon in so einigen Episoden zu Gast. Und es waren immer, ja, sage ich mal, nicht ganz so lustige Themen. Wir haben uns durch die Corona-Zahlen gewühlt mehrmals. Und Fragen zum Rechtsstaat für die neue Legislatur haben wir auch schon zusammen erörtert. Ich muss dich auch mal zu einer Spaßfolge einladen.
Ne? Das wäre ausgesprochen.
Ich merke das gerade selber, aber du sprichst immer so schön Tacheles und deswegen sitzt du hier. Jan Helge, und du kannst dich bestimmt erinnern, wie immer unterhalten wir uns natürlich vor Aufzeichnung einer Episode so ein bisschen, so auch diesmal. Und es war insofern ganz bemerkenswert, als wir noch gesagt haben, ja okay, Thüringen-Situation ist natürlich irgendwie beknackt, finden wir alle nicht gut so, wie es jetzt ist. Aber das Landesverfassungsgericht in Thüringen, das wurde ja noch gar nicht angegriffen. Also vielleicht fahren die da gerade einen anderen Kurs, ist ja alles noch ganz tutti. Wie lange hat's gedauert, bitte? Eine Woche? Ich weiß es nicht. Also es kam ziemlich schnell dann doch eine relativ große Meldung. Und es war so, dass ein Richter, den wir zufälligerweise beide kennen, der hat Strafanzeigen kassiert, es wurde ihm Befangenheit vorgeworfen, es wurde Kontakt mit dem Landtagspräsidenten aufgenommen, er möge jetzt tätig werden, Abberufung. Und ja, ich glaube, das kennt jeder hier im Saal. Es passiert einmal, ne, dass einem sowas widerfährt. Und was sagt die Staatsanwaltschaft Erfurt dazu? Ja, nee, kein Anfangsverdacht, war irgendwie absehbar. Warum erzähle ich das? Weil ich so ein bisschen plakativ darstellen will, warum es so wichtig ist, über das zu reden, worüber wir heute reden. Und von dir würde ich gerne wissen, ich war mega überrascht. Hast du das kommen sehen? Weil wir waren ja alle noch so gechillt. Ja, Landesverfassungsgericht ist noch kein Thema offensichtlich.
Also die unmittelbare Folge einer Strafanzeige gegen zwei Richter, die hatte ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm. Wer hatte die auf dem Schirm? Weil sie auch jedenfalls von dem, was man von außen betrachtet, eher abwegig erscheint. Du hast ja gerade schon gesagt, die Staatsanwaltschaft hat es ja auch genauso gesehen, relativ schnell. Das konnte man jetzt so in der Form nicht erwarten, dass das im Landtag zu Schwierigkeiten führt, wenn ich quasi keine eindeutigen Mehrheiten habe. Das ist zu erwarten gewesen. Das ist aber auch aus meiner Sicht noch nicht mal unbedingt ein Spezifikum jetzt dieser Partei, sondern das ist natürlich immer so nach Wahlen, wenn sich keine eindeutigen Mehrheiten ergeben, dass dann überlegt werden muss, wie bildet man Regierungen, wie kommt man zueinander. Wir haben natürlich jetzt hier die besondere Situation, dass gerade der Thüringer Landesverband dieser Partei sicher im besonderen Fokus steht und auch wahrscheinlich zu Recht im besonderen Fokus steht und das natürlich besondere Probleme mit sich bringen kann, wenn das, was teilweise offen kommuniziert wird, umgesetzt wird. Das ist schon klar. Insofern war das natürlich eine mehr oder weniger vorhersehbare Situation, dass wir da in Schwierigkeiten geraten könnten. Und bei der konstituierenden Sitzung des Landtags hat sich ja leider bewiesen, dass das nicht so ganz konfliktfrei zu werden droht.
Das fand ich erwartbar. Ich fand das mit den Strafanzeigen, das fand ich schon kräftig. Ich glaube, das sind so taktische Vorstöße. Die will ich jetzt rechtlich auch gar nicht in der Tiefe bewerten. Muss ich auch gar nicht, weil das ein ganz reizender Kollege von mir längst getan hat. Und wer wird es gewesen sein? Chan Yo-Yun hat das Ganze natürlich schon analysiert. Und es kann ja nicht angehen, dass ich in einer Episode AfD sage und nicht im selben Atemzug fällt der Name von Chan Yo. Und ich habe euch mal ein Twitter-Zitat mitgebracht. Sagt man überhaupt noch Tweet, wo es jetzt X heißt? Ich weiß nicht. Ein Tweet habe ich euch mitgebracht. Chan Yo hat zu dem Thema gesagt, AfD zeigt Verfassungsrichter wegen Befangenheit an. Was soll das? Offensichtlich traut sich die AfD nicht, den Vorwurf der Rechtsbeugung nach 339 StGB offen auszusprechen, sondern spricht nur von Befangenheit. Das ist aber kein Straftatbestand. Offenbar kamen die AfD-Juristen zum selben Ergebnis wie ich nach 30 Minuten Recherche. Mitgliedschaft in einer Fraktion begründet keinen gesetzlichen Ausschlussgrund und die Stellung des Befangenheitsantrages, das finde ich bemerkenswert, wurde im Verfahren schlicht versäumt. Zwei Richtern das Verbrechen der Rechtsbeugung vorzuwerfen, wenn man eigentlich weiß, dass der Straftatbestand nicht gegeben ist, wäre streng genommen wieder als Verleumdung strafbar. Die Nummer ist ein PR-Stunt. Wie gewohnt deutliche Worte, liebe Grüße an Chan Yo. Und ich wollte das gern mal so in den Raum hallen lassen, weil ich glaube, das ist die Situation, in der wir uns momentan befinden und ganz im Speziellen in Thüringen. Und auf Thüringen will ich mich jetzt weiter konzentrieren, nämlich auf die Frage der Sperrminorität. Gleich an der konstituierenden Sitzung, Jan Helge, du hast es schon gesagt, gab es richtig Zoff. Und zwar so doll Zoff, dass sie quasi gleich an den Schreibtisch eilen mussten. Auch über dieses Verfahren möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich finde es allerdings bemerkenswert, dass es just ein Jahr passiert ist, nachdem auf der Wartburg das Jubiläum 30 Jahre Thüringer Verfassung begangen wurde und wir jetzt über die Frage Sperrminorität diskutieren müssen mit dieser Partei. Es geht also alles immer um die Zweidrittelmehrheit. Herr Dr. von der Weiden, was sind denn so die wichtigsten, tragendsten Entscheidungen, die davon betroffen sein könnten?
Eine Zweidrittelmehrheit braucht zur Änderung der Verfassung. Verfassungen werden eher selten geändert, aber man weiß es halt nicht im Vorhinein, ob es sich nicht doch eine Notwendigkeit ergibt. Auch auf der Ebene der Landesverfassung, Grundgesetz ist natürlich schon noch mal deutlich wichtiger. Beispiel Schuldenbremse wird ja vielleicht auch angefasst demnächst. Aber auch auf Landesebene kann sich die Frage stellen, Wahl der Verfassungsrichter ist ein Thema, was auch in Thüringen die Zweidrittelmehrheit in der Verfassung schon drinsteht, nicht nur im einfachen Gesetz. Wo es noch eine Rolle spielt, ist beim Rechnungshof. Der Präsident und der Vizepräsident des Rechnungshofs brauchen auch eine Zweidrittelmehrheit, um gewählt zu werden. Und ja, zum Beispiel einfach rechtlich, nicht in der Verfassung geregelt, ist auch die Besetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission, die die Nachrichtendienste bei uns, also das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz, kontrollieren. Da zeigt sich im Übrigen dann auch die Problematik. Das wurde in der letzten Wahlperiode so geregelt, um eine Blockadesituation, die ich jetzt nicht näher beschreiben will, aus Zeitgründen nicht näher beschreiben will, aufzulösen. Und um das Problem zu lösen, hat man ein Problem geschaffen, was wir jetzt in der Wahlperiode haben. Das zeigt, dass man bei allen Regelungen, die man jetzt trifft, die man erwägt, sehr genau überlegen muss, was ist sinnvoll, was hilft und was schadet vielleicht.
Landesverfassungsschutz, Parlamentarische Kontrollkommission. Ich meine, es ist so, dass der Bundesinnenminister, ist es nicht so, einmal im Monat der Parlamentarischen Kontrollkommission berichtet, was der Landesverfassungsschutz gerade so macht. Wenn ich jetzt die Personalien für diese Parlamentarische Kontrollkommission so massiv beeinflussen kann, habe ich da nicht irgendwann am Ende das absurde Ergebnis, dass einer bestimmten Partei, die dann in der Kontrollkommission berichtet wird, was der Landesverfassungsschutz gerade im Hinblick auf diese Partei macht? Habe ich das jetzt richtig erfasst?
Also ich habe natürlich ein Spannungsfeld. Also in Thüringen würde dann der Innenminister, der Landesinnenminister, genau, dann, achso, okay, der Landesinnenminister berichten. Wir haben natürlich ein Spannungsfeld. Auf der einen Seite darf es nicht so sein, dass die Objekte der Beobachtung von der Beobachtung erfahren, ist klar. Dann macht die Beobachtung nicht mehr viel Sinn. Das andere ist natürlich auch so, dass letzten Endes der Verfassungsschutz auch seine Kontrolleure sich nicht aussuchen kann. Und das kann er dann, wenn er eine bestimmte Einstufung vornimmt und damit quasi automatisch die Kontrolle auf andere Fraktionen verlagert. Da gibt's Rechtsprechung zu für die Bundesebene, die herangezogen werden kann. In Thüringen gab's auch schon einen Fall in der letzten Wahlperiode. Der wurde aber kurz vor der mündlichen Verhandlung von der antragstellenden Fraktion dann zurückgenommen, sodass wir keine Entscheidung getroffen haben. Aber dieses Spannungsfeld gibt es. Es darf weder das eine noch das andere passieren. Dann sind Elemente denkbar, wie das aufzulösen ist. Da ich aber nicht weiß, ob wir dieses Ding auf den Tisch kriegen, beziehungsweise es sogar für relativ wahrscheinlich halte, dass wir das in der nächsten Wahlperiode, also in der aktuellen Wahlperiode, der jetzt gerade begonnen, auf den Tisch kriegen, will ich das jetzt auch nicht. Ich habe ein paar Dinge im Kopf, wie man das Spannungsfeld vielleicht auflösen kann, aber das ist vielleicht dann doch jetzt nicht der richtige Moment, um da schon intensiver drüber zu reden.
Nicht, dass es wieder eine Anzeige gibt, ne?
Genau.
Ja, und es wäre auch schade, wenn Sie am Ende diese Gedanken, die Sie jetzt im Moment haben, nicht zu Papier bringen können.
Ja, weil Sie sich selber, man kann nicht vorsichtig genug sein heutzutage. Ja,
genau. Wobei ich ganz uneigennützig natürlich sagen muss, wenn das die Runde macht, dass Sie hier was erzählt hätten, was Sie natürlich nicht erzählt haben, das wird natürlich die Klickzahlen sprengen. Das wird ja dann auf Telegram landen.
Ja, aber ich bemühe mich ja, und es kommt ja auch von innen, um diese Neutralität, Ausgewogenheit, Objektivität.
Vielleicht kriegen
Sachlichkeit,
wir,
da kann gar nichts passieren.
Vielleicht kriegen wir das trotz Neutralität hin. Es muss ja nur einer von euch nachher auf Telegram, tut mir den Gefallen, irgendwie Link auf diesen Kanal und sagen, hier, Landesverfassungsgericht Thüringen hat hier ganz crazy Stuff geäußert. Und dann habe ich mal die Klickzahlen wie Talk ohne Gast.
Als Thüringer würde ich jetzt sagen, tut ihr den Gefallen bitte nicht. Aber das ist ein...
Nein, war auch nur ein Scherz. Aber zusammenfassend, man kann schon sagen, Jan-Helge, es wäre ja irgendwie ganz nice, wenn Kontrollierte nicht personenidentisch wären mit Kontrolleur.
Ja gut, das liegt ja in der Natur der Sache, dass das jetzt nicht so prickelnd wäre. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist natürlich schon was dran. Wir haben nun mal demokratische, rechtsstaatliche Spielregeln, und an die sollten wir uns auch weitestgehend halten. Also ich halte auch persönlich nichts davon, dass man vielleicht auch in Panik verfällt und in Schnellschüssen irgendwelche Dinge ändert oder Regularien schafft, die vielleicht auch mal andersrum problematisch werden könnten. Also man sollte aufpassen, dass wir nicht aus Angst vor einem Angriff auf die Demokratie und den Rechtsstaat selbige abschaffen. Das ist gefährlich, glaube ich. Das, wenn man so aus Angst vor dem Tod Selbstmord begeht, dann, glaube ich, bewegen wir uns in die falsche Richtung. Wir müssen an den Wurzeln anfangen. Und da zitiere ich mal unseren früheren Bundespräsidenten, der geschrieben hat, wenn wir Themen vermeiden, dann werden es skrupellosere aufgreifen und sich damit beschäftigen. Und deswegen glaube ich, wir müssen die Themen, um die es geht, inhaltlich bewerten und an die rangehen und nicht versuchen, durch, ich sag's jetzt mal so ein bisschen platt, Taschenspielertricks, Teilnehmer an dem Spiel außen vor zu lassen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Und die Situation, wie wir sie jetzt in Thüringen haben, das ist natürlich etwas, was ich jetzt auch als Kammerpräsident also das ist ein allgemeinpolitisches Statement, das will ich auch deutlich sagen. Das sage ich nicht als Kammerpräsident, sondern
du sitzt hier ja auch als Privat, Jan-Helge.
Das ist auch hier so ein bisschen als Privat. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir, und die Situation zeigt es, wir kommen nicht umhin, bestimmte Dinge auch mit dieser Fraktion im Landtag auf den Weg zu bringen und bestimmte Dinge zu ermöglichen, weil wir ansonsten die Demokratie und den Rechtsstaat an dieser Stelle völlig blockieren würden. Und dass die Blockade möglich ist, das ergibt sich aus dieser Sperrminorität. An entscheidenden Stellen, die Benennung von oder die Ernennung von Lebenszeitrichtern im Richterwahlausschuss setzt einen geordnet zusammengesetzten Richterwahlausschuss voraus. Und wenn ich den nicht mehr zustande kriege, dann habe ich auch da schon ein Problem. Die Landesverfassungsrichter, die werden erst in 5 Jahren oder in 4 Jahren Problem in Anführungszeichen zum Thema, weil solange die Amtszeiten noch laufen. Also da reden wir über ein Jahr der Legislaturperiode, wenn die überhaupt 5 Jahre hält. Das wissen wir ja auch nicht. Wir haben ja gerade hier jedenfalls auf Bundesebene gesehen, dass das auch nicht garantiert ist, dass eine Wahlperiode immer vollständig durchgehalten wird. Das soll jetzt nicht die Werbung dafür sein, dass das vorher zu Ende geht, damit wir diese Wahl der Landesverfassungsrichter dann wieder ermöglichen in einem neuen Parlament. Das meine ich jetzt nicht, aber ich glaube, wir sollten da ein bisschen mehr Selbstvertrauen darauf haben, dass wir an der geeigneten Stelle die richtigen Maßnahmen treffen und dass wir mehr an die Wurzel des Problems gehen und nicht so sehr an der Oberfläche kratzen.
Also meinst du das Verbotsverfahren?
Ich weiß nicht, ob das könnte man vielleicht so betrachten. Ich persönlich meine, dass es schon Sinn macht, sowas zu überprüfen. Aber ob das wirklich das richtige Mittel ist, glaube ich nicht, weil die 30% der Wähler oder wie viel auch immer das da waren, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht alles Menschen sind, die unseren demokratischen Rechtsstaat abschaffen wollen. Das glaube ich bei weitem nicht. Und ich glaube, dass wir eher genau das Problem haben, dass diese Partei Themen besetzt hat, die andere schlicht versucht haben zu vermeiden, weil es schwierige Wahrheiten sind, die ausgesprochen werden müssen. Und dann zitiere ich es gleich nochmal, wenn ich die Themen nicht bespreche, dann finden sich skrupellosere, die daraus Profit ziehen. Und das ist das Problem, was, glaube ich, viele empfinden, dass die Themen, die sie tagtäglich berühren, nicht angesprochen werden. Und die werde ich nicht damit gewinnen, dass das AfD-Verbotsverfahren in Gang gesetzt oder ganz und gar erfolgreich ist. Dann habe ich natürlich ein formales Problem gelöst, vielleicht, wenn das so wäre, wenn das zu Erfolg hätte, ein solches Verfahren, was durchaus sein kann. Aber das eigentliche Problem derer, die sie gewählt haben, habe ich damit natürlich noch nicht gelöst. Und das ist aber, glaube ich, die Wurzel, die ich meine. Ich meine jetzt nicht das Verbotsverfahren.
Ich habe einfach mal ganz... dezent nachgefragt, hätte ja sein können. Ich hätte aber noch einen Nachklapp zu den Landesverfassungsrichtern. Habe ich das richtig im Kopf? Es sind doch jetzt in der laufenden Legislatur dann alle neu zu besetzen.
Es sind alle neu zu besetzen, aber wenn ich darf, würde ich gerade 2 Anmerkungen noch zuvor machen. Erstens, es ist gar kein Streitgespräch. Ich würde beide Punkte als Staatsbürger...
Das wird es gleich noch, Leute.
...nachdrücklich unterstützen. Erstens den Punkt, dass wir lernen müssen, im Parlament die neuen Verhältnisse zu akzeptieren, eigentlich unabhängig davon. Ein Wähler hat letztlich auch einen verfassungsrechtlichen Anspruch, dass seine Abgeordneten nicht anders behandelt, die von ihm gewählten Abgeordneten nicht anders behandelt werden als andere. Er hat natürlich keinen Anspruch drauf, dass andere Fraktionen, andere Parteien sich mit der eigenen zu einer Regierung zusammenfinden. Darauf gibt es keinen Anspruch, aber die auf Gleichbehandlung im Parlament gibt es vom Grundsatz her einen rechtlichen Anspruch. PKK ist dann nochmal ein Sonderproblem und die politische Analyse als Staatsbürger teile ich auch. Das läuft ja unter dem Aspekt Repräsentationslücke. Wenn bestimmte Themen nicht besetzt werden, dann suchen sich die Themen ihre Repräsentanten, beziehungsweise die Repräsentanten nehmen sehr gern dann diese nicht besetzten Themen auf und nutzen sie in ihrem Sinne. Das teile ich. AfD-Verbotsverfahren, da habe ich auch eine sehr eindeutige Auffassung, selbst wenn es erfolgreich wäre. Was ich nicht weiß, aber wo ich skeptisch bin, jedenfalls skeptisch bin, was die Partei insgesamt angeht, damit wäre das Problem nicht gelöst. Und die beiden erfolgreichen Parteiverbotsverfahren aus den 50er Jahren, kann man sagen, waren eine andere Situation. 52 SAP, 56 KPT, die zeigen ja auch, dass die Gedanken dann anschließend nicht weg waren, haben sich Nachfolgeparteien gegründet, NPD, DKP. Und jetzt, gerade bei der starken Repräsentanz in den neuen Bundesländern, ein Verbot der AfD würde, glaube ich, gerade in den neuen Bundesländern dahingehend verstanden werden und möglicherweise über den Kreis der Wähler dieser Partei hinaus, dass damit gewissermaßen die Opposition ausgeschaltet wird nach dem Motto, das hatten wir doch alles schon mal. Ob das dann zu Recht so gesehen wird oder nicht, ist was anderes. Es bleibt natürlich dabei, dass dieses Instrument in der Verfassung steht, im Grundgesetz steht. Und es bleibt natürlich auch dabei, dass es Anwendungsfälle dafür geben muss in der Praxis. Es ist halt nur die Frage, ob wir jetzt in der Phase sind, wo es für die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, das ist aber ja nur eine notwendige Voraussetzung, wo es auch politisch sinnvoll ist, also mehr nutzt als schadet, wenn von diesem Instrument Gebrauch gemacht wird. So viel von mir auch zu diesem natürlich sehr kritischen Thema.
Unbedingt. Ich glaube, es ist ein Thema, das ganz viele beschäftigt und zu dem man berechtigt unterschiedlicher Auffassung sein kann. Finde ich alles einleuchtend, sehe es komplett anders. Aber das liegt auch daran, dass ich zutiefst überzeugt davon bin, dass auch ein Anstoßen eines Verbotsverfahrens ja schon einen Prozess in Gang setzen kann. Weil ja bis zum Ende hat die AfD ja die Möglichkeit, sich von den ganz extremen Ansinnen oder Teilen zu distanzieren. Damit wäre ja vielleicht auch schon was gewonnen. Und ich weiß jetzt nicht, manche denken, ah Gott, dann kriegen die Freien Sachsen zum Beispiel wahnsinnig viel Zulauf. Ja, dann werden wohl die beobachtet werden. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein Türöffner, ein Weg zurück, weil ich auch glaube, dass nicht alle Wähler der AfD in Thüringen, in Brandenburg komplett hinter dem stehen, was die extremistischen Teile vertreten. Es ist ein spannendes Thema, wer sich dafür interessiert. Ich habe den Namen vorhin schon genannt. Ziemlich jeden Aspekt dazu habe ich mit Chan Yu-Yun auch schon erörtert. Jetzt ergänzt um eine interessante andere Perspektive. Ich glaube, egal mit wie vielen Menschen man spricht, da gibt es sehr viele Meinungen dazu. Und da mag sich jeder seine eigene dazu bilden. Jan Helge, jetzt mal aus Anwaltssicht. Wir gucken ja mal in die Zukunft. Versuchen, Risiken zu skizzieren. Das ist unser Job. Was rechnest du dir da aus, wenn du das hörst, alle Richterstellen neu zu besetzen plus Sperrminorität?
Also ich könnte jetzt platt sagen, da hätte man mal bei der Reform des Gesetzes darauf Wert legen sollen, dass die Vertreter der Anwaltschaft im Richterwahlausschuss vertreten sind in Thüringen, was sie nicht sind, in einem der wenigen Bundesländer, wo das nicht der Fall ist. Das würde natürlich an der Sperrminorität nichts ändern, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und wir könnten es auch nicht alleine reißen, aber man darf ja mal träumen. Also ich glaube, dass wir im Moment natürlich vor dem Problem in Anführungszeichen stehen, dass wir einen erheblichen Generationenwechsel in der Justiz unmittelbar bevorhaben und schon mittendrin sind, weil viele der Richterinnen und Richter, die Anfang der 90er Jahre mit dem Aufbau der Justiz in den neuen Ländern eingestellt worden sind, eben jetzt 30 Jahre im Dienst sind. Und wer weiß, wie lange so ein Jurastudium geht und wann man üblicherweise da startet, der kann sich ausrechnen, dass das jetzt eben eine große Welle von Pensionierungen so im Laufe der letzten, oder schon begonnen, aber Gespräch jetzt noch weitergehend haben wird, zur Folge haben wird, mit dem Ergebnis, dass wir erhebliche Neueinstellungen brauchen in der Justiz, was uns Anwältinnen und Anwälte natürlich auch trifft, weil wenn wir keine Richter mehr finden, bei denen wir Anträge einreichen können, dann nützt es uns eben auch nichts, wenn wir zwar viel juristischen Nachwuchs auf der Anwaltsseite haben, aber die Justiz nicht richtig besetzt ist. Insofern ist es schon auch unser Anliegen. Und wenn da natürlich Lebenszeiternennungen nicht mehr so ohne weiteres möglich sind, weil ein Richterwahlausschuss nicht funktioniert, dann ist es natürlich schon für den Einstieg ein Problem, weil ich als junger Mensch, der so eine Karriere in der Justiz anstrebt, mir natürlich sehr genau überlegen werde, wie lange wird es wohl dauern, bis ich die Lebenszeiternennung bekomme. Und wenn das in den genannten Bundesländern eher zum Problem wird, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass die Juristinnen und Juristen, die dafür in Frage kommen, sich dann eher nach Hessen oder Bayern oder wer weiß wohin wenden. Und das ist natürlich für uns dann schon ein Problem und ein Thema, das muss man deutlich sagen. Und es ist jetzt für den Nachgeordnetenbereich nicht an der Stelle notwendig, aber das ist schon ein Punkt, wovor man Sorge haben könnte, dass das so ist. Wenn ich ganz ehrlich bin, mache ich mir um die Besetzung des Landesverfassungsgerichts im Moment noch gar keinen Kopf, weil, wie gesagt, das ist noch ein bisschen hin. Und zum anderen, das schauen wir, wenn es soweit ist. Also ich, das will ich nicht so despektierlich sagen und schon gar nicht als Beginn eines Streitgesprächs. Für den Handwerker, der seine Werklohnforderung einklagt, ist das Landesverfassungsgericht mit allem gebotenen Respekt vollkommen irrelevant. Also da ist es, ich sag das jetzt mal, jedenfalls mal in der Eingangsinstanz, um sein Honorar und seinen Werklohn zu kriegen. Ich sag das auch bewusst so überspitzt und du weißt ja, dass ich aus meinem Herzen keine Mördergrube mache. An der Stelle, das ist für die Menschen nicht das Thema, was die umtreibt. Und ehrlich gesagt, das treibt mich ganz offen, vielleicht ist es ein bisschen naiv, so intensiv aktuell auch noch nicht um. Die Besetzung der Richterstellen und auch der staatsanwaltschaftlichen Stellen für die Eingangsinstanzen, die würde mir, wenn ich ehrlich bin, viel mehr auf den Nägeln brennen als die Neubesetzung des Landesverfassungsgerichts in vier oder fünf Jahren. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gedacht, nennt mich naiv, aber ich glaube, das ist primär das, was die Leute im Moment trifft und wo sie Rechtsstaat auch erleben. Dass ich meine Forderung durchkriege, den Streit mit meinem Nachbarn geklärt kriege, dass ich merke, dass ein Straftäter sofort und zeitnah abgeurteilt wird oder zumindest entsprechende Verfahren eingeleitet werden. Da wird Demokratie und Rechtsstaat erlebbar für denjenigen, der am Ende sein Kreuz machen muss bei einer Wahl. Und ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir gerade, wenn wir hier drüber sprechen, auch nicht das, was wir in unserer Bubble hier so wahrnehmen und womit wir uns beschäftigen, was für uns von großer Bedeutung ist, wie so eine konstituierende Sitzung eines Landtags abläuft, weil wir das wahrnehmen und weil wir da gebannt vorm Fernseher sitzen, oder? Ja, es ist die Jura-Bubble, natürlich, du hast das gerade nochmal gezeigt. Das ist für viele tatsächlich nicht das primäre Problem.
Ja, das kann ich absolut gut nachvollziehen. Und es muss natürlich beides im Blick haben. Du als Anwalt, ja, der Rechtsberatung erbringt, wir aber auch im Rahmen der Selbstverwaltung. Also ich gucke da schon ganz gern 5 Jahre voraus. Mich beschäftigt das Ganze sehr, weil ich mich natürlich auch frage, Herr von der Weyden, jetzt mal theoretisch, dieses Blockadeszenario ereignet sich in einer Massivität, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wie geht's denn dann weiter, wenn man sich schlicht nicht auf Kandidaten einigen kann? Kommt es dann irgendwie zu einer Vakanz? Da gibt es Fristen zur Neubesetzung. Was passiert? Kann eine Vakanz entstehen? Wie gehen wir damit um? Gibt es Übergangsfristen? Haben wir dann ein nicht besetztes Landesverfassungsgericht?
Unterscheiden wir gerade mal Richterwahlausschuss und Landesverfassungsgericht. Richterwahlausschuss, der Proberichter hat ja auch eine Rechtsstellung nach dem deutschen Richtergesetz, nach Bundesrecht. Danach kann er ja nach einer gewissen Zeit auch nicht mehr wegen Eignungsmängeln aus dem Proberichterdienst entlassen werden. Er hängt also dann gewissermaßen in der Warteschleife, die nur aufgelöst werden kann, wenn der Richterwahlausschuss besetzt ist. Die Idee des Richterwahlausschusses ist ja, die eine demokratische Legitimation in diesen Ernennungsakt reinzubringen und ganz zu Anfang ist ja auch aus dem Grundgesetz abgeleitet, der die Länder ermächtigt, Richterwahlausschüsse für die Landesrichter einzurichten, ist es ja auch eine demokratische Kontrolle. Es geht weniger beim Richterwahlausschuss um die fachliche Expertise der Richterinnen und Richter, sondern auch um deren demokratisches Profil vom Herkommen. Also da müsste man, wenn sich das länger hinziehen sollte, Wege finden. Auch da habe ich was im Kopf. Auch da will ich nichts zu sagen, wie man dieses Problem auflösen könnte. Könnte man vorstellen, dass das einer der Punkte ist, wenn man sich nicht einigen kann, der dann relativ zu uns kommt. Und deswegen ist das Landesverfassungsgericht natürlich schon wichtig für den Handwerker und für alle. Ich teile es aber völlig. Der Rechtsstaat und der demokratische Rechtsstaat, beides gehört ja zusammen, wird durch den Bürger sichtbar, dort, wo er mit ihm in Kontakt tritt, wo er mit der Justiz in Kontakt tritt, wo er mit den Ordnungsbehörden in Kontakt tritt, mit der Polizei in Kontakt tritt. Und wenn die Erfahrungen, die er da macht, für ihn unbefriedigend sind, um es euphemistisch auszudrücken, wenn es zu lange dauert, wenn er sich nicht wahrgenommen fühlt, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt, dann wird es ganz, ganz schwierig, ihn mit hehren Worten von Demokratie und Rechtsstaat noch zu erreichen. Es gibt da zahlreiche, jeder von uns kennt die Fälle, wo Justiz auch nicht so den Bürgern gegenübergetreten ist, wie es wünschenswert wäre. Die Wirkung ist dann jedes Mal verheerend. Jetzt zum Landesverfassungsgericht, das ist in der Tat so, wie Herr Kestel sagt, also wir haben erst mal ein bisschen Luft. Wir sind 9 Mitglieder und 9 stellvertretende Mitglieder. Bei den stellvertretenden Mitgliedern haben wir eine aktuelle Vakanz, die wird sich hoffentlich lösen. Und da finde ich es auch völlig okay, habe ich auch schon öffentlich gesagt, schon bevor es eine Sperrminorität gab, die jetzt zwingt, die Partei, der Name nicht genannt werden darf, mitspielen zu lassen, dass das ist besser, wenn alle mitspielen dürfen, dann ist auch kein Raum für eine Erzählung, wir werden ausgegrenzt, wir dürfen nicht mitspielen, das ist undemokratisch. Das ist der eine Punkt. Natürlich muss man dann schon ein bisschen konkret auf die Personen gucken, die davor geschlagen werden. Aber wenn die okay sind, sollte das kein Problem sein, dass der Vorschlagende einer Fraktion ist, die im Thüringer Landtag vertreten ist. Wir werden in der Tat erst bei den Mitgliedern in 2 Jahren einen Ersatzbedarf haben für eine Person und alle anderen, mich eingeschlossen, sind erst im Jahr 2029 nachzuwählen. Und jetzt nehmen wir mal den GAU, dass sich alle verhaken und es kommt nicht zu einer Nachwahl. Wir sind ja in Berlin. Berlin hat
3 Jahre, ne?
Genau, ein paar Jahre gedauert und es gab viele Fälle. Thüringen hatte auch schon mehrfach Vakanzen, gerade was die Präsidentschaft angeht. Die waren da nicht so lange, aber sie waren auch da und sie wurden auch in der Öffentlichkeit. Und das hatte gar nichts mit dieser Partei zu tun, sondern da waren andere Parteien für verantwortlich, wurden auch mit Argumenten diskutiert, die man als demokratisch und rechtsstaatlich gesinnter Bürger eigentlich nicht hören und nicht lesen will. Also da sollte man manchmal auch mit Fingern in verschiedene Richtungen zeigen und ein demokratisches Verhalten anmahnen. Aber man unterstellt, man verhakt sich, dann gibt's immer noch das Amtsfortführungsprinzip. Also wenn die Wahlperiode von 7 Jahren, die steht im einfachen Recht, abgelaufen ist, wird das Amt so lange wahrgenommen, bis ein Nachfolger gewählt ist. Aber wir haben eine wichtige Einschränkung, die könnte man einfach rechtlich ändern, allerdings nicht für die aktuellen Verhältnisse, sondern für zukünftige, die ja dann ja gerade blockiert sind. Es gibt eine Altersgrenze. Die Altersgrenze von 68. Und
das ist aber langfristig gedacht.
Die ist bei mir, man sieht es mir nicht an, ich weiß, aber das ist so langfristig gar nicht. Das ist dann so, wenn meine Amtszeit vorbei ist, könnte ich theoretisch noch 1,5 Jahre weitermachen, aber dann fällt auch dann der Hammer, der rechtliche Hammer. Und wenn man jetzt in diesen Extremszenarien denkt, es gibt überhaupt gar keine Nachwahl, weil alle sich ineinander verhaken, dann wird es natürlich irgendwann richtig schwierig. Und dafür gibt's letzten Endes keine Lösung. Eine Lösung wäre durch Verfassungsänderungen ja nur denkbar. Und wenn es für eine Nachwahl von einzelnen Verfassungsrichtern und Richterinnen keine Mehrheiten gibt, keine 2/3 Mehrheit, da gibt's natürlich erst recht für Resilienzregelung, welcher Art auch immer, die wir dann auf der Ebene der Verfassung brauchen, auch keine Mehrheit. Also das ist alles denkbar. Ich glaube aber, ich persönlich glaube nicht, dass dieser GAU eintritt. Ich glaube, man ist zur Zusammenarbeit verdammt und ich glaube, es wird auch passieren, weil letzten Endes alle Akteure ein Interesse daran haben. Das mag man unterschiedlich prognostizieren, auch das räume ich ein. Aber ich denke, bei gutem Willen und auch bei einer entsprechenden Begleitung wird man das sehen. Am Ende ist das wie immer bei Personalien, da werden natürlich Pakete geschnürt. Wählst du meinen mit, wähle ich deinen mit. Das wird auch an der Stelle so sein. Schwierig wird es nur dann, wenn Personalien mit Sachfragen verknüpft werden. Das hat es allerdings, auch da muss man wieder ehrlich sein, auf der großen Bühne, auch auf der Bundesbühne, auch völlig ohne diese Partei auch immer schon mal gegeben. Das heißt, die Verwilderung der Sitten ist nicht neu. Und deswegen muss man immer darauf achten, dass man selber auch keinen Angriffspunkt für eine Erzählung bietet, nach dem Motto, wir machen doch dasselbe wie die anderen auch. Was wollt ihr denn? Wir machen nichts anderes. Also die politische Kultur, die demokratisch-rechtsstaatliche Kultur verlangt oft mehr als das, was im Gesetz steht, sondern auch wirklich, wie Sie sagten wollen, die Beachtung von Spielregeln, von ungeschriebenen.
Ja, die schließt aber eben auch ein, keine vorbestrafte Vizepräsidentin zum Landtag vorzuschlagen, die wegen Betruges zum Nachteil eben dieses Landtages rechtskräftig verurteilt ist. Das wäre für mich auch so eine Spielregel, die man dann eben auch einfordern kann und darf und weswegen man dann auch sagen kann, nee, das funktioniert so nicht. Also das würde ich schon auch so sehen, aber ich glaube, man muss die Spielregeln, man muss sie einhalten, man muss halt einfach gucken, dass man da die Lösung findet. Anders würden wir uns nur selber blockieren, dann kann ich mich nur wiederholen. Ich glaube, wir dürfen nicht aus Angst vor dem Tod Selbstmord begehen.
Sagst du gern, ne?
Ja, habe ich jetzt neulich irgendwo gelesen, finde ich einen guten Satz.
Stimmt ja auch.
Ja, absolut, werde ich mir auch bemerken. Und ich stimme absolut zu, es gab es auf Bundesebene viele, viele Male, dass letztlich Personalfragen mit rein politischen Sachthemen verquickt wurden. Hat die BRAC übrigens mehrfach deutlich angeprangert. Zuletzt war das, muss man ehrlich sagen, gegenüber der CDU.
Da ist keiner unschuldig.
Das ist ein ganz übliches Vorgehen, das ich nicht gut finde. Ich finde es aber ehrlich gesagt besonders besorgniserregend, wenn es dann auch noch um Verquickung verfassungsrechtlicher Themen geht. Und da sehe ich schon auch die Gefahr, dass man diese Blockade, diese Sperrminorität, die so am Horizont wabert, die alle auf sich zurollen sehen, dass man die als Druckmittel missbraucht. Das denke ich schon. Und ich glaube, wir haben echt das Dilemma, wenn ich das Problem der Sperrminorität nur mit einer Änderung lösen kann, bei der ich eine Sperrminorität habe. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen absurd. Ich habe eben gesehen, ich habe selber noch so, so viele Fragen, aber ich habe es euch versprochen, ich widme mich jetzt erst euren Fragen, stelle meine hinten an. Die stelle ich dann eben einfach noch an der Bar, weil ich habe sehr interessante und sehr ausführliche Fragen bekommen. Und da brauche ich auch ein bisschen Zeit, um die vorzulesen. Herr von der Weyen, halten Sie es für sinnvoll, eine politische Debatte über ein Parteiverbotsverfahren zu führen, anstatt dem zuständigen Gericht die Möglichkeit einzuräumen, sich eine Rechtsauffassung zu bilden? Mit anderen Worten, sollte man ein Rechtsverfahren nicht den Juristen überlassen und sich eben nicht mit Fragen wie dem Umgang mit Wählern beschäftigen? Wenn eine Partei verfassungswidrig sein sollte, ist doch die politische Konsequenz in erster Linie egal und der Schutz unseres Rechtsstaates wichtiger. Oder sehen Sie das anders? Vielleicht kann man das ja ganz abstrakt und allgemein ohne Bezug.
Genau, also ohne aktuellen Bezug.
Einfach generell.
Rein theoretisch. Klar, eigentlich haben wir es beide vorhin ja schon gesagt, in der Verfassung steht, eine Partei ist verfassungswidrig, wenn sie bestimmten Anforderungen unterliegt. Ausgeformt durch das Bundesverfassungsgericht, sie muss in aggressiv kämpferischer Weise die freiheitlich-demokratische Grundordnung bekämpfen. Es steht in der Verfassung aber auch, dass die antragsberechtigten Bundesorgane ein Ermessen haben. Sie sind nicht verpflichtet. Die politische Opportunität, was hilft mehr, was schadet mehr, ist in der Verfassung angelegt. Es ist gerade kein, wie es zum Teil auch bei diesem Gruppenantrag aus dem Bundestag beschrieben worden ist, kein Prüfungsverfahren. Es ist also nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht mal unverbindlich um eine Rechtsmeinung ersucht wird. Nein, also wenn es geprüft, zielt es auf das Verbot und die Antragsberechtigten haben nicht nur die Erfolgsaussichten zu prüfen, sondern sie haben auch, was eine rechtliche Frage ist, sondern haben auch nach politischer Opportunität sich auszurichten. Und das ist natürlich eine politische Frage, die jeder für sich beantworten kann, wo man natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen, genau wie bei der rechtlichen Prognose, auch kommen kann. Ich persönlich habe es ja schon gesagt, ich meine aus dem Umstand, dass es gewisse Anhaltspunkte dafür gibt, dass es vom Rechtlichen so ausgehen könnte. Wie gesagt, wir wissen es nicht. Es gibt auch gegenläufige Indizien, dass aus dem Umstand, dass ein Antrag Erfolg haben könnte, nicht folgt, dass man ihn stellen muss. Das ist nicht das Konzept der Verfassung.
Magst du noch ergänzen?
Ich würde es einfach, also das ist vielleicht auch wieder sehr simplifiziert zugegebenermaßen, aber auch wenn ich einen Mandanten berate zu irgendeinem Anspruch, dann prüfe ich natürlich, liegt er rechtlich vor und habe ich Risiken, ja oder nein, und dann wäge ich ab, macht es Sinn, den jetzt zu verklagen oder nicht. So könnte man es natürlich auch unterbrechen, das ist eine ganz andere Ebene. Aber insofern glaube ich schon, dass es, wenn es eben dieses Ermessen gibt, natürlich dann die politischen Auswirkungen schon auch mit bedacht werden dürfen. Was passiert, wenn ein solches Verbotsverfahren zum Beispiel eben scheitert? Was hat das für politische Auswirkungen? Oder was hat es für Auswirkungen, wenn ich den Antrag stelle? Wie wirkt das? Schon allein der Antrag. Also du hast vorhin gesagt, es hat ja schon eine Wirkung, alleine das Verfahren, was vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringt, kann sein, kann aber auch genau in die gegenteilige Richtung laufen. Das hat Herr von der Weyden gerade eben so ein bisschen angedeutet. Könnte jedenfalls genauso sein. Und das kann man durchaus in die Erwägungen einbeziehen, meine ich. Und muss es vielleicht auch.
Ich glaube, es ist wie bei jedem Thema. Entweder hilft's oder schadet. Weißt du vorher nicht.
Das ist Prognose.
Muss man, ja, so simpel ist es letzten Endes. Ich glaube, das kann keiner wirklich hundertprozentig antizipieren. Ich bin ein Fan des Bundesverfassungsgerichts. Ich finde das gar nicht schlecht. Übrigens, kleine Randnotiz. Der Wanderwitz-Antrag hat jetzt inzwischen 120 Unterstützer. Ich habe gerade gestern mit ihm ganz spontane Episode aufgezeichnet und gestern auch schon veröffentlicht. Also wir sind jetzt bei 120 Unterstützern, nachdem es 113 Erstunterzeichner waren.
Darf ich vielleicht noch eine Ergänzung machen? Es gibt eine Krux bei dem Parteiverbotsverfahren, die aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kommt, aus dem zweiten NPD-Verbotsurteil von 2017, nämlich die Potentialität. Das Problem ist, die Hintergründe würden zu weit gehen, hat was mit der Rechtsprechung des EGMR zu tun, weil man Sorge hatte, dass da die eigene Rechtsprechung da korrigiert werden könnte. Also ein Element der Verhältnismäßigkeit einer Partei muss stark genug sein, dass sie eine reale Gefahr für die Demokratie darstellt. Ich halte das für ein sehr problematisches Moment, ohne das Bundesverfassungsgericht kritisieren zu wollen. Wer wäre ich? Aber ich meine nicht, dass es dessen an sich bedarf. Und es ist halt die Krux, wenn eine Partei zu klein ist, darf sie nicht verboten werden nach dieser Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn sie zu groß ist, oder wenn sie groß ist, sind die politischen Kosten in Anführungszeichen für die Demokratie tendenziell höher als der Nutzen, der entsteht. Und das ist ein Dilemma. Das ist ein echtes Dilemma, aus dem rauszukommen relativ schwierig ist. Wie kommt man da raus? Entweder indem das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung korrigiert. Das geht nur, wenn sie einen Antrag haben, bei dem sie das machen können. Vielleicht bei einer kleinen Partei, wo es dann auch entscheidungserheblich ist und nicht so ein Obiterdiktum. Oder indem man durch wiederum eine Verfassungskonkretisierung im Artikel 21 Grundgesetz sagt, das braucht's nicht. Dann haben wir immer noch den Blick auf die europäische Ebene, aber das ist dann nochmal eine ganz andere Nummer, wenn das im Grundgesetz drin steht, dass es dessen nicht bedarf. Es ist auch nur so eine Idee von mir.
Also man sieht schon, es ist wahnsinnig schwierig, die Erfolgsaussichten einzuschätzen. Wäre vielleicht ein Stück weit leichter, hätten wir das Gutachten des Verfassungsschutzes. Liebe Grüße an Frau Faeser an der Stelle. Ich habe noch eine Frage, die geht an beide Präsidenten. Angenommen, die AfD verfügt nun über die Mehrheit. Durch welche Mechanismen, so ein bisschen haben wir das schon, aber vielleicht kann man es noch ein bisschen ergänzen. Durch welche Mechanismen ist die Unabhängigkeit der Justiz sichergestellt? Und ferner, wie unabhängig sollte denn die Justiz gegenüber dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber sein? Stichwort zum Beispiel Bundesverfassungsgericht zum Inzestverbot. Wie speziell ist diese Frage?
Da sehe ich auch den Bezug zu der politischen Komponente nicht so recht, aber okay.
Aber vielleicht den ersten Teil. Und ansonsten bitte per SMS nochmal ergänzen. Welche Mechanismen stellen die Unabhängigkeit sicher und wie unabhängig sollte die Justiz überhaupt gegenüber dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber sein?
Sie so. Ja, ich glaube, Sie haben mit Sicherheit die fundiertere Antwort, aber ich mache es wieder mal so einfach gestrickt, wie ich nun mal bin.
Nicht wieder was mit Tod.
Nein, aber ich glaube halt, ich kann eine Justiz unabhängig machen, wie ich will. Am Ende entscheidet ein Finanzminister über die Ausstattung der Justiz und das ist ein Thema. Ich kann, wenn ich die Bestrebungen, die ja auch Richterbund und Ähnliches hatte, auch gerade in Thüringen, zu sagen, wir müssen das Ganze quasi selbstverwaltend machen und aus den Fängen sozusagen der Parlamente entreißen und das eben genauso unabhängig gestalten, dass die Justiz für sich selber sorgen kann und damit eben autark ist und ein Stück weit von den anderen beiden Gewalten entkoppelt wird, noch weitergehend, dann bleibt es am Ende auch eine Frage der Ausstattung der Justiz. Und die wird sich definitiv wieder über einen Landeshaushalt abbilden und damit wird man diese Abhängigkeit, die sich ergibt, nicht los. Und insofern ist die Justiz aus meiner Sicht tatsächlich das schwächste Glied in unserem Dreiklang, den wir so haben, weil es eben einfach im Hinblick auf die Ausstattung, ja, da gibt es einfach Vorgaben, die, da kommt man an der Legislative und auch der Exekutive natürlich nicht vorbei. Das ist einfach so. Und das ist eigentlich auch richtig so, aber das ist natürlich auch ein Dilemma, ein Problem.
Und sehen Sie, Herr Kestel, deswegen braucht der Handwerker doch das Landesverfassungsgericht.
Ja, natürlich.
Und das kann man einfach nicht so stehen lassen.
Und zwar deshalb, weil, denken Sie an die Klimaschutzrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, aus der Verfassung natürlich auch Handlungsleitlinien ganz weitgehender Art und manchmal auch kreativer Art für den Parlamentsgesetzgeber, für den einfachen Gesetzgeber, auch für den Haushaltsgesetzgeber folgen können. Und natürlich ist es so, also wie wird die Justiz abgesichert, die Unabhängigkeit, die persönliche Unabhängigkeit, Unversetzbarkeit, man kann sie nicht entlassen, sachliche Unabhängigkeit, keine Weisungen dürfen erteilt werden. Die besteht ja eh aus der Verfassung, aber die Rahmenbedingungen, auf die Sie zu Recht anspielen, gerade die finanziellen Rahmenbedingungen, es gibt noch mehr Rahmenbedingungen, die können natürlich vom Parlament rein faktisch schon beeinflusst werden und eine ganze Menge an Problemen gibt es da tatsächlich. Ob die Selbstverwaltung der Justiz da ein Mittel ist, da gibt es ja Länder, wo man vielleicht da auch Zweifel gewinnen kann, ob damit nicht auch wiederum andere größere Probleme noch generiert werden. Aber da, auch da müsste eine Verfassungsgerichtsbarkeit dem Gesetzgeber, wenn er auch auf diesem Wege mittelbar die Justiz beeinträchtigt, Fesseln anlegen. Und deswegen ist es ja so, wenn man nach Osteuropa guckt, wo es in den vergangenen Jahren bei dem einen oder anderen Staat Veränderungen in diese Richtung gab, war der erste Zugriff bei den Verfassungsgerichten auf der Bundesebene, weil die in der Tat die Schlüsselrolle auch an der Stelle haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich für das Bundesverfassungsgericht anlassunabhängig, wie man in den 60er Jahren eine Notstandsgesetzgebung gemacht hat, für den Fall eines Notstandes, was ja nicht konfliktfrei in der Gesellschaft war, was auch völlig okay ist, ist es jetzt auch an der Zeit, sich Gedanken zu machen über Resilienzregelungen, die gerade das Bundesverfassungsgericht schützen. Und das macht man ja auch. Und da weckt man auch zu Recht sehr intensiv ab. Auch da weckt man ab, was hilft, was schadet. Bei der Zweidrittelmehrheit kann man sehr geteilter Meinung sein, ist man ja auch. In der Fachwelt und bei der politischen Betrachtung, ist das schlau, das ins Grundgesetz zu schreiben oder ist es nicht schlau? Das hängt letzten Endes von der politischen Situation ab, von der Prognose der Entwicklung der politischen Verhältnisse. Das Beispiel mit der PKK in Thüringen auf einfachem Recht hatten wir vorhin ja schon erwähnt. Das, so ein Schuss kann auch nach hinten losgehen.
Absolut. Und wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, war just die Frage, das Thema Resilienz, Bundesverfassungsgericht, das Thema, bei dem wir kritisiert haben, dass eine Personalie draus gemacht wurde, die Mitwirkung an den Gesprächen. Nagelt mich nicht drauf fest, ich habe es aber so im Kopf, es ist nur in diesem Jahr so wahnsinnig viel passiert, kann man sich nicht alles merken. Sie haben aber eben eigentlich schon, und ich habe eben auf unseren Countdown, der sagt auch gar nicht, wie viel man drüber ist, er wird nur ganz unangenehm rot. Sie haben aber eben das perfekte Schlusswort eigentlich schon geliefert. Selbst der Handwerker, jeder Handwerker braucht das Landesverfassungsgericht. Wir alle brauchen das Landesverfassungsgericht. Ich glaube, es wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen, das Thema Resilienz, egal ob auf Landesebene oder auf Bundesebene. Wir haben zumindest jetzt noch eine halbe Stunde gleich Zeit nach dieser Aufzeichnung, darüber noch angeregt zu sprechen an die Lauscher da draußen auf den Streaming-Plattformen. Werft auch heute einen Blick in die Shownotes. Ich habe euch ganz viel zu diesem Thema zusammengestellt, auch ein paar spannende Zeitungsartikel. Lieber Herr von der Weiden, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich bin sicher, wir plaudern gleich noch ein bisschen über das Thema. Und Jan Helge, dir auch vielen Dank. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Wir werden beobachten, wie es weitergeht in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg und in Deutschland. Und wir werden beobachten, was Frau Faeser demnächst so macht, weil Herr Haldenwang ist ja jetzt erstmal aus der Schusslinie. Vielen Dank fürs Dabeisein.
Gerne.
Gerne.
Das war das recht interessant Live-Salongespräch mit Dr. Klaus von der Weiden und Jan-Helge Kestel, aufgezeichnet in Berlin vor Publikum. In Kürze erscheint auch das Video zu diesem Gespräch. Lasst am besten jetzt schon ein Abo bei YouTube da, damit ihr nichts verpasst. Wir hören und sehen uns. Eure Steffi.